Deutschland schwimmt im Geld. Bund, Länder und Gemeinden feiern eine Art Goldrausch wie Dagobert im Geldspeicher. Die Steuereinnahmen lagen im vergangenen Jahr bei rund 916 Milliarden Euro. Das sind 300 Milliarden Euro mehr als vor 10 Jahren, also eine 50-prozentige Steigerung. Deutschland scheint ein reiches Land zu sein. Doch obwohl die Steuereinnahmen von einem Rekord zum anderen jagen, fehlt der Ampelkoalition das Geld. SPD, Grüne und FDP drohen sich gegenseitig mit dem Bruch der Koalition. Der Haushalt 2025 wird verhandelt und es kracht im Gebälk. Wer will was? Das besprechen wir nun mit Dr. Klaus-Rüdiger May. Der Publizist schreibt unter anderem bei Tichy regelmäßig zu Wirtschaftsthemen. Herr May, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Beginnen wir mit der Einnahmenseite. Welche Ursachen sehen Sie für die Rekordeinnahmen?
Das sind natürlich einmal die Steuern, und zwar vor allen Dingen die Energiesteuern, die Erhöhung der CO2-Bepreisung. Wir haben ja ab Januar dürfen wir ja auch mehr Geld bezahlen für diese CO2-Bepreisung. Und dann haben wir natürlich auch eine gute Inflation gehabt. Da verdient der Staat immer. Und wenn Sie an die Tanksäule gehen, wenn Sie tanken und dann mal überlegen, was Sie jetzt für den Sprit bezahlen und was Sie noch vor 2 Jahren für den Sprit bezahlt haben oder vor 3 Jahren, dann wissen Sie, wo der Staat verdient. Oder wenn Sie auf Ihre Energierechnung gucken, dann dürfen Sie aber jetzt nicht die vergleichen mit 2022, 2023, sondern Sie müssten die mit 2019 vergleichen. Und dann wissen Sie auch, wo der Staat verdient.
Wenn jetzt also die FDP sagt, wir sind eine Partei, die gegen Steuererhöhungen sind und wir haben ja auch keine Steuererhöhungen erlassen, dann ist das nur ein Teil der Wahrheit.
Sie haben auch keine Steuern erhöht, sondern Sie haben die Abgaben erhöht. Und dann kann man natürlich auch Abgabensteuern nennen, was sie am Ende sind. Insofern nominell sind die Steuern dann schon erhöht worden, auch wenn es nicht Steuererhöhung heißt.
Im kommenden Jahr haben wir Bundestagswahlen und jetzt reden wir gerade über den Haushalt 2025. Wie viel Wahlkampf ist jetzt schon in den Haushaltsverhandlungen?
Es ist erstmal das Problem, dass der Haushalt deswegen nicht zusammenkommt, weil alle drei Koalitionäre verschiedene Vorstellungen haben, wie Wirtschaft, wie das Land funktionieren soll. Und natürlich in den Haushaltsfragen, wenn es ums Geld geht, dann brechen diese verschiedenen Vorstellungen am schärfsten, am stärksten hervor, weil das kann man nicht ideologisch verklären, nicht mit vielen Sätzen und gewundenen Darstellungen wegschieben, sondern am Ende stehen die nackten Zahlen. Und natürlich haben die Parteien im Blick, dass im nächsten Jahr Wahlen stattfinden und sie wollen das, was sie für ihre Klientel halten, was sie für die Wählerschicht halten, die sie am Ende, wie sie hoffen, dann auch wählt, die wollen sie natürlich auch zufriedenstellen und insofern sind das auch Wahlkämpfe, ja, aber es geht tiefer als Wahlkämpfe. Letztendlich sind es auch Identitätskämpfe. Also in diesen Haushaltszahlen, in diesem Kampf zeigt sich auch der Kampf um die jeweilige Parteiidentität.
Beginnen wir mal mit der Kanzlerpartei, mit der SPD. Die wirkte nach der EU-Wahl geradezu geschockt. Die 13,9% waren nicht das, was die Partei erwartet hat. Nun gibt es Forderungen in der Partei, mehr sozialdemokratische Handschrift zu zeigen. Auch eine Mitgliederbefragung zum Haushalt wurde angeregt. Wie sehen Sie die SPD-Position in den Verhandlungen?
Also die SPD meint, wenn sie viel Geld für Soziales ausgibt, dann würde sie viele Wähler bekommen. Was die SPD dann aber nicht bedenkt, ist, dass viele Wähler im Übrigen diese Sozialgeschenke oder Sozialausgaben, je nachdem, worum es sich handelt, bezahlen müssen. Und dann sind wir schon bei dem Thema, was wird denn eigentlich für Bürgergeld ausgegeben? Jetzt kommt der Vorschlag auf von der FDP. Man könne ja diejenigen, die Bürgergeld beziehen und daneben noch schwarz arbeiten, wenn das herauskommt, könnte man die bestrafen, indem man ihnen 2 Monatsregelsätze streicht. Und das ist die Vorstellung der FDP. Die Grünen schlagen sich dann irgendwie ins Gebüsch und sagen, ja, das finden wir vielleicht gar nicht so schlecht, aber vor allen Dingen muss es die treffen, Mit Strafen ist ein ganz wichtiges Wort bei den Grünen, mit Strafen, die diejenigen, die schwarz arbeiten, bezahlen oder anstellen. Das heißt, nicht derjenige, der schwarz arbeitet, wird bestraft, sondern derjenige, der jemanden schwarz arbeiten lässt. Und die SPD sagt nun, das geht überhaupt nicht. Wir sind eine soziale Partei. Wir können nicht anfangen und sagen, wer da schwarz arbeitet, der muss sofort mit 2 Monaten Strafe belegt werden. Und vor allen Dingen dürfen wir eins nicht. Wir dürfen nicht alle Bürgergeldempfänger unter den Verdacht stellen, potenzielle Schwarzarbeiter zu sein. Das würden wir aber tun, wenn wir kontrollieren, wenn wir stärker nachschauen, ob schwarz gearbeitet wird. Das sind dann so diese drei verschiedenen Positionen. Und dann kommt am Ende noch das Bundesverfassungsgericht, was schon mal festgestellt hat, dass man eigentlich, und da sehen Sie schon die Absurdität der Debatte, dass man eigentlich nur bis zu 30% des Bürgergeldes kürzen darf. Also nicht 100% in einem Monat, sondern nur 30%. Die Vorstellung der FDP wäre in diesem Falle nicht unbedingt konform mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Insofern sind es auch zum Teil ein wenig Schaukämpfe natürlich.
Es kam jetzt also der Vorschlag einer Mitgliederbefragung in der SPD. Kann man das auch als Misstrauensvotum gegen Olaf Scholz verstehen? Die Problematik ist ja, er ist der Kanzler mit der Kanzlerkompetenz. Und wenn der vor der Verabschiedung eines Haushaltes erstmal die Partei fragen muss, klingt das wie eine Schwächung.
Nun ist Olaf Scholz ja nicht als sehr starker Kanzler bis jetzt aufgefallen. Er ist eigentlich ein Kanzler, der ein Kabinett, was in alle Himmelsrichtungen auseinanderstrebt, versucht irgendwie zusammenzuhalten, zu moderieren, aber es macht im Grunde jeder, was er will. Olaf Scholz ist letztendlich auch der Kanzler seiner Partei und er muss sich letztendlich auch danach richten, was seine Partei möchte. Und insofern ist das, überrascht mich das überhaupt nicht, was da geschieht, dass man jetzt diese Mitgliederbefragung machen will, um dann natürlich ein Argument zu haben. Seht mal, so wollen das unsere Mitglieder, das dürfen wir keinesfalls tun. Das ist nochmal eine Rückversicherung in die Partei hinein, die aber, wenn wir die Wahlergebnisse uns anschauen, ordentlich federn lässt und im Übrigen auch immer mehr Mitglieder der SPD ratlos macht.
Wenn wir uns mal an die Vergangenheit erinnern, es gab ja bereits eine Mitgliederbefragung, wo Olaf Scholz und die jetzige Parteivorsitzende Saskia Esken beteiligt gewesen sind. Da ging es um den Parteivorsitz. Olaf Scholz hatte verloren, Saskia Esken hatte gewonnen. Und Saskia Esken ist ja eine von denen, die die Aufweichung der Schuldenbremse fordern. Sie ist aber nicht alleine. Die Außenministerin Annalena Baerbock sagte, es wäre fatal, in ein paar Jahren sagen zu müssen, wir haben die Schuldenbremse gerettet, aber dafür die Ukraine und die europäische Friedensordnung verloren. Jetzt haben wir also Teile der SPD, wir haben die Grünen, die gegen die Schuldenbremse argumentieren. Wie geht's da weiter?
Das wird man sehen, wie das weitergeht. Also Christian Lindner spielt ja auf Zeit. Also Olaf Scholz hofft, wenn er am 9. Juli sich gen USA aufmacht, dass er dann schon einen Haushalt in der Tasche hat. Am 3. Juli möchte man das Ganze über die Bühne gezogen haben. Scholz zeigt sich optimistisch. Christian Lindner sagt schon mal, das werden wir vielleicht doch gar nicht schaffen. Man muss mal gucken. Aber wichtiger ist, wir machen jetzt ordentliche Arbeit. Das klingt natürlich danach, dass er Zeit gewinnen will. Unter Druck muss er Kompromisse machen, drückt aber die Zeit, dass der Bundeshaushalt da sein muss. Dann verstärkt sich seine Position. Denn Sie dürfen ja nicht vergessen, er hat Sparvorgaben an verschiedene Ministerien, ans Außenministerium beispielsweise, ich hätte jetzt schon fast gesagt Ukraine-Ministerium, also ans Außenministerium gegeben, ans Familienministerium, ans Innenministerium, ans Verkehrsministerium. Und diese Sparvorhaben wurden von einer Reihe Kabinettsmitglieder dadurch beantwortet, dass man extra Forderungen gestellt hat. Das ist ja der Grund, warum dieser Haushalt nicht zusammenkommt. Er kommt nicht zusammen, weil erstens eine Finanzierungslücke ist von 24 Milliarden Euro, die eingespart werden müssten. Das ist der eine Punkt. Niemand will sparen. Stattdessen antwortet man damit, man möchte noch mehr Geld haben. Und dann haben wir ja noch die Steuerausfälle. Also die Steuerschätzung war zu positiv. Die neue Steuerschätzung sagt, es werden 11 Milliarden 2025 fehlen.
Und das betrifft nur den Bund, Bund und Länder und Gemeinden. Dann wären wir bei 22 Milliarden und das wäre dann die Zahl, die ich am Anfang auch reingebracht habe. Also es sinkt dann wieder unter die 900 Milliarden. Nun argumentieren natürlich Baerbock und Co. noch ganz anders. Wir brauchen einfach viel mehr Geld. Beispiel, Sicherheit der Ukraine muss gewährleistet sein. Sicherheit Deutschlands mit der Bundeswehr. Dann Integration von Migranten. Für Sozialleistungen müssen wir auch mehr Geld ausgeben, um den inneren Frieden zu bewahren. Außerdem für die Energiewende, Wärmewende, Verkehrswende. In dieser Denkweise ist Deutschland in einer Superkrise und da kann es keine Schuldenbremse geben.
Das ist richtig, so wird das hochgerechnet. Aber ich will nur mal eine Zahl nennen. Sie sagten Kosten der Migration. Wir bezahlen im Jahr für die Kosten der Migration eingestandenermaßen 50 Milliarden, 56 Milliarden Euro. Und ich habe jetzt auch mit seriösen Migrationswissenschaftlern geredet, die diese Kosten so bis 100 Milliarden hoch skalieren. Das heißt, egal, bleiben wir bei diesen etwas zwischen 50 und 60 Milliarden, dann sehen Sie schon, was diese Migration letztendlich an Kosten verursacht. Und diese Frage ist natürlich ungelöst. Und es gibt ganz viele Punkte im Haushalt, wo gespart werden kann. Also beispielsweise, es ist nicht erklärlich, warum die Sicherheit Deutschlands auf zu entstehenden Fahrradwegen in Peru verteidigt werden muss. Es ist nicht zu verstehen, warum Frau Baerbock, wenn sie reist, sie könnten nämlich den Etat des Außenministeriums um die Hälfte kürzen. Wenn sie reist, warum nach Palau zum Beispiel zum Kochen, warum sie dann das Salz und den Speck mitbringen muss. Nein, ich übertreibe. Es ist wirklich so, warum sie Geschenke in andere Länder bringen muss. Wir haben einen katastrophalen Zustand des Gesundheitswesens. Herr Lauterbach sagt, er weiß gar nicht, woher die vielen Leute kommen, die jetzt irgendwie pflegebedürftig sind. Da hat er sich wohl verrechnet. Und gleichzeitig finanzieren wir die Einführung der Krankenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung, beispielsweise in Nigeria. Also wir haben eine Fülle an Ausgaben, die eigentlich nicht Aufgaben des deutschen Staates sind. Und wir könnten einen wirklich funktionierenden Haushalt aufstellen, indem man beispielsweise die Hälfte des Etats des Außenministeriums streicht, dann sind wir schon bei 5 Milliarden. Sie könnten das gesamte Entwicklungshilfeministerium streichen, dann sind wir schon mal bei 17 Milliarden Euro und so weiter und so fort. Das ginge. Und die paar Kompetenzen, die im Entwicklungshilfeministerium in der Tat wichtig sind, die könnten Sie ins Wirtschaftsministerium überführen. Und wir könnten insofern eine ganz klare Sparliste aufmachen. Und man wird sehen, diese Regierung kann mit den Einnahmen, die da reinkommen, doch schon zurechtkommen. Es ist nicht Staatsziel der Bundesrepublik Deutschland, die Ukraine zu verteidigen. Dass wir helfen, dass die Ukraine sich zu verteidigen versteht, das ist ja akzeptiert. Nur man muss schon auch nochmal den Realismus im Blick haben. Und Deutschland ist jetzt nicht dafür da, die ganze Welt einschließlich der Ukraine in einen guten Zustand zu bringen, sondern wir sind dafür da, dass erstmal Deutschland in einen guten Zustand kommt.
Jetzt sind wir in einer Situation, dass niemand mehr damit rechnet, dass diese Koalition weitere 4 Jahre gewählt wird. Jetzt haben Sie allerdings noch einiges an Zeit. Was wird jetzt passieren? Wird es jetzt so Verzweiflungstaten geben, dass gewisse Projekte durchgedrückt werden müssen, solange man noch regiert? Oder wird das eher so eine Lame-Duck-Regierung? Also wird das jetzt einfach zu Ende regiert, ohne dass da größere Anstrengungen unternommen werden?
Also ich vermute das Erste. Ich vermute sehr stark, dass diese Regierung Wege und Kniffe finden wird, so viel Geld als möglich auszugeben für all die Projekte. Sie haben das ja vorhin schon sehr schön gesagt, die Argumente, wer was wofür braucht, was jetzt so ganz wichtig ist. Jeder wird mit der größten Argumentation daherkommen und sagen, warum das überlebenswichtig ist, dass das Geld da oder dort ausgegeben werden muss. Und das wird man versuchen. Und die nächste Regierung muss dann eben sehen, wie sie klarkommt mit dem finanziellen Desaster, was diese Regierung angestellt hat. Offen gestanden, wenn ich mir das angucke, was da geschieht, ich will es Ihnen nicht unterstellen, aber es sieht so ein bisschen aus wie nach mir die Sintflut.
Die deutsche Ampelkoalition bereitet den Haushalt 2025 vor. Anstatt zu sparen, haben mehrere Ministerien einen höheren Finanzbedarf angemeldet. Immer wieder wird eine höhere Neuverschuldung gefordert. Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister wollen noch vor der Sommerpause eine Lösung finden. Darüber sprachen wir mit Dr. Klaus-Rüdiger May. Herzlichen Dank.
Ich danke auch.